einfach zur Planung. Also ich würde wahrscheinlich am Donnerstag den ersten Übungszettel rausgeben. Also damit ich Material, ja, dass man nochmal was vorbereiten kann.
Nächsten Tag.
Also jetzt. Achso.
Nein, Donnerstag ist ja nicht. Dienstag ist auch nicht. Ja gut, wir sehen uns ohnehin erst nächsten Donnerstag.
Eben.
Kann ich also machen. Okay. Ja. Also ich erinnere nochmal daran, dass wir also bisher von CCS gesehen hatten. Ne? Wir hatten gesehen den Dual-Prozess, wir hatten gesehen dieses Action-Prefixing oder
da hatten wir auf Deutsch irgendwie einen Terminus dafür, hatten wir glaube ich eine
dann Auswahl zwischen zwei Verhaltensvarianten. Parallele Komposition. Und Verstecken von Aktionen. So, einer fehlt uns noch. So, ich sage das jetzt einmal auf Deutsch, damit wir also festgehalten haben, dass es einen deutschen Begriff dafür gibt. Umbeschriftung.
Relabeling.
Relabeling. Ja, also wir sprechen auch im Verlauf der Sitzung noch über eine Form von Strukturen, die nennt sich auf Englisch Label Transition Systems. Als der Herr Goncharov den Kurs letztes Mal gehalten hat, dessen, wenn du als eingebürgerter Ukrainer ist, jemand, der frisch erworbener deutscher Staatsbürgerschaft ist, der sehr hinterher alles auf Deutsch zu sagen, und der hat das also ernsthaft beschriftete Transitionssysteme benannt. Das halte ich sicher nicht schwierig. Also heißt das bei uns ab jetzt Label. Ja? Also, hier ist die Syntax. P mit Umbenennung F. Ja, was ist eine Umbenennung? Naja, zunächst mal ist das also für aktuelle Zwecke ist das also einfach eine Umbenennung dieser Aktionen. Wir machen ja gleich noch die genaue Syntax und definieren dann auch nochmal. Ja, die Fenster können ruhig offen bleiben, die werden ja jetzt nicht dauernd von euch vorne. Ja, also wir werden uns noch genauer angucken, was für Funktionen f das in Wirklichkeit sind. Also ist in Wirklichkeit noch etwas allgemeiner, was da erlaubt ist. Ja, das machen wir mal anhand eines Beispiels. Wir erinnern uns an die Kaffeemaschine, ja, die also vereinfacht sowas tut. So, und nun kann unser armer Informatiker ja größtenteils, aber nicht ausschließlich von Kaffee leben. Nicht? Das heißt, er braucht irgendwie noch, meinetwegen diese Maschine hier. Wo er sich also auch feste Nahrung besorgen kann. Vielleicht noch was für Nachtisch oder so. Ja, nicht, und man hat den Eindruck, achso, jetzt hier natürlich jeweils mit quer, also es sind keine Maschinen, die Chips und Schokolade fressen, sondern sich ausgeben. Ja, man hat den Eindruck, dass man das eigentlich nicht alles immer wieder hinschreiben müssen sollte. Gut, in diesem Fall ist es noch leicht, nicht, aber ich meine, der komplizierte Prozess, der könnte ja auch wesentlich komplizierter sein.
Die Schokoladenmaschine bleibt auch die Schokoladenmaschine.
Oh, die Schokoladenmaschine mutiert nicht plötzlich zu einer Chipsmaschine. So, nicht? Das heißt, wir würden gerne sagen, okay, die sind also mehr oder weniger alle vom selben Typ, nicht? Das sind alles nur Ableitungen von der Kaffeemaschine. Naja, und in der Tat können wir das machen. Zum Beispiel können wir sagen, die Chipsmaschine sei halt von der Kaffeemaschine abgeleitet, indem wir einfach Kaffee in Chips umbenennen.
Das ist jetzt eine sehr abstrakte Verständnis, eine sehr abstrakte Vorstellung von Kaffee, aber was soll's.
Ja, wir können uns da verschiedene Notationen für ausdenken. Eine ganz passende ist, dass wir die nehmen, die ich auch im Glolab für Substitutionen nehme, also diese hier. Ne?
So, nicht? Dann benennen wir also Kaffee in Chips um.
Man sieht schon, dass ich hier mit verstehe, dass also die gequerten Operationen mit umbenannt werden in jeweils die entsprechende gequerte Operation. Naja, und natürlich können wir eben die Schokoladenmaschine genauso verstehen. Ja, also mit anderen Worten, nicht, diese Umbenennungsoperation, die tut genau das, was man von einer Umbenennung eben erwartet. Ja, also sie nimmt sich die Operation und benennt sie um die vorgeschriebene und bekommt einen neuen Prozess. Gut, ja, das war es schon. Das war also der Teil, den ich letztes Mal nicht mehr geschafft hatte. Damit haben wir jetzt also praktisch so im Wesentlichen die Konstrukte beisammen. So, jetzt müssen wir noch einmal uns kurz Gedanken machen über die Aktionen und darüber, was passiert, wenn die Synchronisierung, also wenn jetzt also eine Output-Aktion und eine Input-Aktion miteinander synchronisieren, in zeitparallel laufenden Prozess. Nicht? Also, nehmen wir uns das mal an. Ich kann ja diese Operationen, habe ich ja eingangs gesagt, auch gegenseitig rekursiv schreiben. Ja, das heißt, ich könnte mir insbesondere meinen Informatiker, der also Publikationen schreibt, Münzen in den Kaffeeautomaten wirft, den Kaffee trinkt und dann wieder eine Publikation schreibt. Den kann ich zerlegen in so einzelne Teilprozesse. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, gut, der schreibt eine Publikation und dann ist er ein neuer Informatiker mit Index 1, nicht einer mit Kaffeedurst. So. Ja. So, nicht? Der schmeißt jetzt eine Münze in den Kaffeeautomaten und verwandelt sich in jemanden, der Kaffee trinken kann. Aber der schmeißt die Münze rein. So, und wenn er den Kaffee getrunken hat, dann ist er wieder ganz er selbst und kann also wieder anfangen, eine Kommunikation zu verfassen. So, das heißt, wir bekommen so ein Diagramm, wenn wir wollen, ja, das so, wie wir das ja im Prinzip auch eingangs hingemalt haben. Ja. Das heißt, wir bekommen hier den Informatiker, seine erste Variante und seine zweite Variante. Wir haben so Übergänge zwischen denen, die wir mit den entsprechenden Aktionen, die von einem zum anderen führen, kennzeichnen. Also hier wird die Aktion geschrieben. Hier wird eine Münze in den Automaten geworfen. Und hier wird Kaffee gekocht. Ja, und genauso können wir natürlich die Kaffeemaschine malen, ja, dann lasse ich jetzt mal diese rekursive Zerlegung hier weg, ja, also die Kaffeemaschine sieht zum Beispiel einfach so aus. Die nimmt also eine Münze entgegen, wird dann sich eine leicht veränderte Variante der Kaffeemaschine, die als nächstes bereit ist, Kaffee auszugeben. Gibt Kaffee aus und ist dann als nächstes wieder im ursprünglichen Zustand. So, Dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir die parallel schalten. Ja? Kaffeemaschine parallel mit dem Informatiker. Naja, gut, wir haben also eine Menge, was passieren kann. Und weil das zu viel ist, was da passieren kann, also was dann, ja, das, was da mir zu viel ist, was passieren kann, ist, dass der Informatiker zum Beispiel spontan Kaffee trinken kann, ohne ihn aus der Maschine gezogen zu haben. Ja, was also in der Interaktion mit außen entspricht, dass er das, was ich noch eine zweite Kaffeemaschine käme, dass ich seinen Kaffee von Starbucks bekomme. Er kann auch einfach so Münzen in die Gegend schmeißen, ohne dass die Maschine sie annimmt. Die Maschine kann auch spontan Kaffee ausspucken. Ja, das ist so, haben wir ja diese Parallelkomposition überlegt. Und das möchte ich jetzt nicht mehr, und dazu dient mir eben das Verstecken von Aktionen. So, nicht? Das heißt, ich will jetzt hier keine sichtbaren Aktionen, Münze oder Kaffee, also weder Eingabe noch Ausgabe haben. Ja, also das hat man letztes Mal überlegt, wir wollen also diese Ports verstecken. So, wenn wir diese Ports verstecken können, dann heißt das, dass also die, wir sehen das gleich formal, wo das in der Definition zustande kommt, was das heißt ist, es darf also jetzt hier nichts mehr stattfinden, was über diese beiden Ports mit außen interagiert. Was also das, was ich im Besuch bei Starbucks oder einer anderen Kaffeemaschine verlangt. Das heißt, es dürfen hier jetzt nur noch solche Übergänge stattfinden, in denen an den Übergängen das nicht mehr dran steht. Da ist die Frage, was die Armen dann auch machen können. Gut, die Publikationen, die gehen auch nach außen, nicht? Das ist also ein Port, den ich nicht versteckt habe. Aber ja, das hier, da darf das sich gar nicht mehr passieren, das ist ja nicht wahr. Nein, was wir gesagt hatten, ist ja, wenn die jetzt synchron arbeiten, die beiden Teile, dann werden diese Aktionen gewissermaßen unsichtbar. Ja, und das ist dann auch erlaubt. Das heißt, was wir hier jetzt intuitiv noch kriegen, ist dieses hier, gucken wir mal. Wieso mache ich das weg? Also wenn ich jetzt anfange, das kürzer wird, nennen wir das mal L. Ja? So, dieses Ding ohne L. So, was für Übergänge kann das machen?
Der funktioniert ja noch.
Genau.
Das heißt, ich kann aus mir einfach so als Übergang schreiben. Mhm. Dann hätte ich danach die Kaffeemaschine im Ursprungszustand und den in seinem ersten Zustand.
Genau.
Auch wieder hier versteckt. Und das kann dann wiederum nur einen gemeinsamen Übergang machen von den beiden. Also wird das übergehen in den Einsatzzustand der Kaffeemaschine. Im Zweierzustand nicht mehr auf der Kaffeemaschine. Von Informatikern. Und das kann jetzt übergehen in der Platzwand.
Ich soll ja gleich wieder zurückgehen, nicht? Also, insofern können wir ruhig einen Kreis machen.
Genau. In die Kaffeemaschine im Normalzustand. Und ja, eigentlich kann man wirklich ganz zurückführen.
Da geht es dann schon wieder ganz zurück, nicht?
Genau. Ich kann das hier dann. Mach das hier nicht wirklich eigentlich.
Genau. Und was steht an den Pfeilen jeweils dran?
Na, hier steht Puck dran.
Genau.
Und das war's.
Und das war's, genau. Ja, genau. So, jetzt gibt es also eine Konvention, nämlich dass man an die Übergänge, wo nichts dran steht, mal doch was dran schreibt, und zwar was Gesondertes, das nennt sich Tau. So. Das ist einfach eine Konvention, dass man also diese Abwesenheit eines Labels gewissermaßen mit so einem speziellen Symbol kennzeichnet. So, und ja, wenn man sich das Ding jetzt anguckt, was macht das? So jetzt mal, wenn ich das als Blackbox sehe, das System von außen angucke, was tut das? Das publiziert, ja genau, nicht? Das produziert eine Publikation nach der anderen. Nicht? So. Mit anderen Worten, ja, wenn ich das Ding jetzt als IT bezeichne, die Ivory Tower, ja, dann habe ich eher so ein Bild hier, nicht? Also der Ivory Tower produziert eine Publikation nach der anderen. Nun ist es aber nicht dasselbe, was wir hier sehen. Ja? Also das Bild sieht schon irgendwie anders und komplizierter aus als das da. Wir sind nur irgendwie der Ansicht, dass man das, dass das hier alles irgendwie irrelevant ist, weil man es ja nicht sehen kann. Ja? Und naja, das wird eben eines der wesentlichen Dinge sein, die wir nachher zu klären haben. Also heute nicht mehr, aber letztlich irgendwann mal. Nicht? Was uns eigentlich formal berechtigt, dieses System und dieses hier als im Wesentlichen dasselbe anzusehen. Gut, ja, jetzt fangen wir mal an mit einer formalen Sprachdefinition. Wir klopfen jetzt zumindest mal so richtig formal fest, was eigentlich nun wirklich die Syntax unserer Sprache ist. Also, zunächst mal definieren wir uns, was tatsächlich jetzt an diesem Pfeil dran stehen darf, beziehungsweise was wir vor den Punkten in einem Action Prefixing schreiben dürfen. Diese Menge nennen wir Act, die Aktion. Sie besteht zum einen aus unserer ursprünglich gegebenen Menge von Aktionsnamen. Und den dazugehörigen Konamen. Und eben diese soeben eingeführten stillen oder auf Deutsch stummen Aktionen Tau. Silent Action auch nicht. Ja, nicht? Ja, wir verwenden so ein bisschen standardisierte Meta-Variablen, also Alpha, wenn ich Alpha schreibe, das ist dann eine Aktion, also Name, Co-Name oder Tau, meistens. Dagegen, wenn ich lateinisch A und B schreibe, dann meine ich typischerweise Aktionen. Zusammen hier, Namen und Konamen, das sind gewissermaßen die sichtbaren Aktionen. Das nennen wir die Menge der Labels. Also es gibt Labels und es gibt Tau. Ja, nicht? Und dann gibt es einmal noch klar diese Queraktion, nicht? Also und zwar ist das eben eine Abbildung, eine Selbstabbildung der Menge der Labels. Und zwar, für ihn wird ihm wieder ein Name aus seinem Co-Namen gebildet und der Co-Name wird ihm wieder zurück den Namen abgebildet. Das hat er jetzt gesagt. Wobei eben wichtig ist, dass der eigentliche Witz an dem Tau, ja, das Tau hat keinen Co-Namen. Was mit sich bringt, das Tau kann mit nichts synchronisieren. Ja? Also ich kann nicht versuchen, über die Silent Action, also die Silent Action als Port zu missbrauchen, das macht gewissermaßen. Ja, das geht nicht. So. Dann haben wir eine Menge K von Prozessnamen. Und hier immer verwechseln und verwendet, nicht CS oder CM oder was auch immer, nicht? Das ist Prozessnamen. So, das sehen wir an als einen im Zweifel abzählbar unendlichen Namensvorrat, für dessen Struktur wir uns nicht weiter interessieren, aber wir nehmen an, er sei dann unerschöpflich, also wir hätten immer noch Namen, wenn wir sie brauchen und ansonsten fest. So, dann kommt die Grammatik für Prozessausdrücke. Buchstaben P und Q. So, kennen wir jetzt eigentlich alles, sollte man meinen, es sieht trotzdem ganz leicht anders aus, als man es erwartet. Also, einmal jeder Prozessname. Dann fangen wir an, in Klammern hier runter zu schreiben, was da alles also in den Bedingungen sind. Also, jeder Prozessname ist auch ein Prozess. Dann gibt es dieses Prefixing, Alpha und P. Dabei ist das Alpha eine Aktion. In anderen Worten, ich kann schon auf die Idee kommen, Tau ausdrücklich hinzuschreiben. Ja, also ich kann es nicht nur erzeugen, sondern ich darf es auch ausdrücklich in einen Prozess einschreiben. Dann. So, dann kann ich jetzt plötzlich eine Summe bilden. Ja, das ersetzt mir meinen vorherigen binären Summationsoperator. So, da kommt vor, sie eine Indexmenge i und ich verlange von dem Ding tatsächlich nur, dass es eine Menge ist. Schreib es mal dazu, Menge heißt, das Ding kann ausdrücklich auch unendlich sein. Ja, dann Parallelkomposition, nicht? Viel Parallel Q ist jetzt ungünstig, dass also diese Grammatikalternativen und der Paralleloperator beide in senkrechter Strich sind. Ich habe versucht, hier genug Abstand zu lassen, dass man das nicht verwechselt. Ja, dann Umbenennung. So, jetzt kommt also hier in der Klammer was etwas Längliches zu diesem F. Ja. F ist eine Abbildung von den Aktionen in die Aktionen, die verträglich ist mit der Struktur der Aktionsmenge. Das heißt, f tau ist gleich tau, also eben mal die unsichtbare Aktion in was Sichtbares umbenennen ist Schummeln, geht nicht. Und f verträgt sich mit Kuma. Sagen das Ganze natürlich für alle Labels A, Tau hat ja keinen Kuma. So, wohlgemerkt, das gestattet mir durchaus zum Beispiel eine Aktion, also einen Namen in einen Co-Namen umzubenennen, dann muss ich eben den entsprechenden Co-Namen meiner ursprünglichen Aktion in Namen, der zu dem Q-Namen auf den ich abbilde gehört. Nicht? Abbilde jetzt. Der Satz nicht zu Ende gewesen. Also ich kann, ich bin also nicht verpflichtet, nur über Namen den Namen zu benennen oder sowas.
Simulation inside the computing?
Nein.
Nein?
Er sucht die 151 drüben, glaube ich. In der Mathe, in der Informatik drüben im anderen Gebäude. Im ersten Schritt.
151 in der Kauerstraße 11.
Gut. Das ist also das F. Und als letztes das gerade noch. Restriktion, P ohne L. Und dabei ist L eine Menge von Labels. Tau verstecken kann ich nicht, macht auch keinen Sinn, weil die keiner mit dem Tau interagieren. So, das ist die Grammatik. Für zunächst mal die Prozessausdrücke, was wir damit noch nicht haben, sind natürlich unsere Prozessdefinitionen, die wir die ganze Zeit schreiben. Das heißt, die Rekursion ist hier noch nicht. So, das matcht jetzt an zwei Stellen nicht ganz. Das heißt an zwei Stellen. Also wir vermissen zwei Prozessoperationen, nämlich
die Summe
also für allgemeiner, die vermissen wir nicht wirklich. Okay, was ist die 0?
Ist die 0 nicht eigentlich auch ein Prozessname?
Also ist die 0 ein Prozessname? Ja, das wird schwierig. Wenn die 0 ein Prozessname ist, gut, kommt gleich noch, dann müsste ich den ja auch irgendwie definieren. Mhm. Und wie ich das machen soll, ja.
Die leere Summe.
Nicht? Genau. Also.
Wenn die Indexmenge 0 ist. Oder leere Menge.
Ja. Gut. Jetzt bin ich noch gezwungen, da ein PI hinzuschreiben. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Also, es ist einfach die Summe über die Leere. Ich muss natürlich nur für jedes I in der leeren Menge jetzt ein PI angeben, also in Wirklichkeit keins. Ne? Und natürlich binäre Summe. Nicht? Also. Sowas wie P1 plus P2, ja, das ist also. Gut.
Ist dann jemand mal wieder so schön trivial?
So, das ist ein Trivialfall. So, ja, jetzt mal ist ja ein Mathematiker im Raum, da kann ich die Frage ja stellen, auch so ein Physiker auch, denke das, ne? Oder überhaupt vielleicht was, was wir jetzt können ausschließen. Wie viele Terme gibt es denn? Also, wie viele Prozessausdrücke?
Unendlich viele.
Unendlich viele ist schon mal richtig.
Überhaupt selber unendlich viele.
Zum Beispiel auch. Was ist die Kardinalität also?
Das ist eher für die Mathematiker. Ich würde sagen, es hängt von der Kardinalität von K ab.
Gut, ja, von dem K hatte ich das so hingetrellert, nicht? Also das K, da unterstellen wir mal Harmlosigkeit, das soll zwar unendlich sein, aber abzählbar. Ja? Also was weiß ich, Strings.
Ja, diese Indexmenge ist ja irgendwie nicht gegeben, was die ist. Also wenn die über abzählbar unendlich ist, dann.
Ja, also ich habe nichts weiter gesagt, außer dass es eine Menge ist.
Ja. Jede beliebige eigentlich. Also das heißt, jede beliebige mindestens abzählbar und endlich, aber kann auch mehr sein.
Wie gesagt, ich lasse jede Menge I dazu. Als
ja, auf die leere Menge.
Auch zum Beispiel die leere Menge, ja.
Aber haben wir immer noch die andere Ausdrücke.
Was? Nochmal? Ja, ich kann die reellen Zahlen annehmen, alles. Also das ist variabel, ja. Also ich kann jeden Prozessnamen als K nehmen und ich kann jede Menge als I nehmen, um so einen Term zu kriegen. Die Frage ist dann, wie viele Terme gibt es?
Ja, aber Moment, man kann doch diese Summe auch immer wieder einen Namen geben.
Oder? Ich kann der Summe einen Namen geben, ja, klar. Ja,
dann habe ich für jede Menge habe ich dann schon mal mindestens einen Term, wenn ich,
ja, genau.
Wenn ich die Summe I aus I formeln würde.
Ja. Ja. So, wie viele gibt es also von diesen Tieren? Ja, das, und wie viele Kardinalitäten gibt es denn?
Gott. Das heißt jetzt wirklich was für die Mathematiker.
Ja, also klassenmäßig viele. Ja, also die Menge der Prozessterme ist keine Menge.
Okay.
Ja, das ist, nicht, denn sie wäre ja dann mindestens so groß wie die Menge aller Mengen und die Menge aller Mengen ist aber keine Menge. Dann wissen doch alle, warum die Menge aller Mengen keine Menge ist.
Dann gäbe es auch die Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten.
Genau.
Das wird dann zum Widerspruch.
Genau. Ne? Ah. Ja. Vielleicht einmal vorführen, warum das ein Widerspruch ist.
Mengentheorie.
Ja,
das ist toll. Also,
ja.
Ja, gut.
Ja, also man kann eine Zeit lang naiv sein, aber irgendwann muss es mit der Naivität aufhören.
Nennen wir die Menge irgendwie A, und dann gibt es ja zwei Fälle.
Also erstmal die Definition vielleicht nochmal zur Erinnerung, auch vielleicht
A die Aufnahme. A ist die Menge aller Mengen.
Ja, die dürfen ja nicht schon wieder A heißen.
Achso, dann stimmt, dann machen wir hier B und dann hier B-Element B. Moment, B nicht.
B nicht, genau.
Das ist die Menge aller Mengen, die sich alle selbst enthalten. Und dann kann man ja sagen, zunächst kann man schauen, was ist denn jetzt, wenn A sich selbst enthält. Naja, dann folgt aus der Definition, dass A sich nicht selbst enthält. Und natürlich entsprechend, wenn A sich nicht selbst enthält, dann folgt auch auf der Definition, dass A ein Element davon sein muss, weil A ja definitionsgemäß alle solchen Mengen enthält. Ja, und das kann irgendwie nicht sein.
Ich finde allein das so hinzuschreiben schon ein Widerspruch. Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Gibt es Mengen, die sich nicht selbst enthalten?
Bis nach der gängigen Axiomatisierung der Mengenlehre, die außerdem noch das Fundierungsaxiom beinhaltet, die mehr oder weniger besagt, dass die Elementrelation wohl fundiert ist, also jede Kette von Elementrelationen irgendwann mal aufhört, kann in der Tat keine Menge sich selbst enthalten.
Untermenge könnte sich...
Schon nicht gut. In dem Sinne, also wenn ich Fundierungsaxiom also annehme, dann ist sowieso klar, dass die Menge aller Mengen keine Menge ist, denn wenn sie eine wäre, müsste sie sich selbst enthalten und damit das Fundierungsaxiom verletzen. Das heißt, dieses Paradoxon hier, das zeigt nur, dass diese Schwierigkeit sich nicht dadurch beseitigen lässt, dass ich jetzt das Fundierungsaxiom aufgebe, das wäre relativ konsensfähig. Das Fundierungsaxiom wird allgemein als nicht so richtig essentiell angesehen. So, wenn ich also das Fundierungsaxiom aufhebe, dann wäre also durch die Tatsache, dass die Menge aller Mengen sich selbst enthalten müsste, noch keine Verletzung des Axiomensystems da. Das könnte also sein. Aber dann könnte ich diese Menge hier bilden. Warum könnte ich dann diese Menge hier bilden? Also das hier wäre ja konkret geschrieben, also wenn ich jetzt mal U schreibe als Menge aller Mengen, ja, erstmal noch nicht direkt den Widerspruch sehend, ja, dann könnte ich also hier definieren A als etwas genauer, die Menge derjenigen B aus U, sodass gilt B nicht in B. So, nicht? Das wäre dann die, die Expression. Expansion gewissermaßen so. Warum dürfte ich das hinschreiben? Warum wäre das eine Menge? Ich meine, ich habe nur bisher nur gesagt, die Menge aller Mengen ist eine Menge. Das hier ist ja nicht die Menge aller Mengen.
Da gibt es auch ein Axiom, das das besagt, ich weiß, ich vergesse immer, wie es heißt.
Ja, also das Komprehensionsaxiom, das würde mir dann sagen, dass diese Menge auch eine Menge ist, nämlich alles, was ich aus einer bestehenden Menge, in diesem Falle U, rausschneide durch irgendeine Eigenschaft, die ich von den Elementen verlange, in diesem Falle also nicht sich selbst zu enthalten. So, nicht? Also, das geht nicht, also sprich die Menge aller Mengen ist keine Menge und das Ding hier ist mindestens so groß wie die Menge aller Mengen, weil für jede Menge hier ein Ausdruck da ist. So, man kann natürlich hingehen und sagen, ich schränke jetzt den Verzweigungsgrad ein, das ist ein Falle zum Beispiel, ich lasse nur endliche I's zu, nicht? Aber das reicht eben nicht für alle Zwecke. Ja, jetzt noch so ein bisschen Geschichte der Mathematik, von wem ist dieses Paradoxon?
Russell,
ne? Das ist das berühmte Russell'sche Paradox. Es gibt wer mal eine Geschenkidee sucht, also es gibt etwas, das ist von einem der berühmtesten Informatiker, gegenwärtig noch im Leben, und einem Comic-Autor geschrieben, ein Comic, der heißt Logic Comics. Also der Informatiker ist der Papa Dimitrio, von dem auch das bekannte Komplexitätsbuch stammt und der zum Beispiel mal bewiesen, dass Integer Programming NP hart ist. Oder nee, nein, das ist NP hart, das ist schon klar, also dass es in NP ist. Und da kommt also auch die Geschichte davon vor, wie Russell jetzt sein Paradoxon erfunden hat. Gut, also, nicht? Das ist also eine sehr groß geratene Syntax, wenn wir eben nicht noch irgendwann noch mal in das hineinschauen. Gut. Ja, das war eben jetzt nur die Syntax der Prozessausdrücke. Als nächstes müssen wir noch diese rekursiven Definitionen formal dazu. Definieren wir mal K von P als das, was man denkt. Das ist die Menge der in P vorkommenden Prozessnamen. Ich kann jetzt hingehen und das rekursiv definieren, aber das müsste jedem klar sein eigentlich, was das heißt. So, nicht? Also ich gucke mir den Ausdruck an und sehe, wie andere Prozessnamen da stehen. Dann wenn ich jetzt die Menge der Prozessnamen einschränke, also das, was ich eine Teilmenge auswähle, K0 von K, definiere ich eine Menge von Prozesse von K0. Das ist die Menge aller Prozesse P. Sodass K von P enthalten ist in K0, also die Menge derjenigen Prozesse, die nur Prozessnamen erwähnen aus K0 und sonst keine. So, das befähigt uns zur letzten syntaktischen Definition nach dem Wischen.
Was kann man sowas mit K von P allgemein machen? Weil P kann ja theoretisch, also P ist ja größer als K, also kann ich ja nicht jedem P ein K zuweisen, oder?
Nee, was heißt doch, es gibt zwar sehr, sehr viele und sehr große Prozesse, wenn man will, aber die Menge der Prozessnamen ist trotzdem ja von vornherein eingeschränkt. Also ich habe, ne, K ist gegeben, ich kann immer nur die Namen aus K verwenden und ich kann halt durch den Prozess nudeln und gucken, welche Namen aus K erledige. Ich sehe das dann den Prozess an, das war das Fall nicht. Hier erwähnt zum Beispiel nur CS2.
Aber wenn ich jetzt durch diese Summenregel zum Beispiel Prozesse bilde, also ich sage einfach, ich bilde mir alle möglichen Prozesse, die ich durch diesen Summenoperator bilden kann und gebe denen allen Namen. Dann habe ich doch aber mehr Prozesse generiert, als ich Prozessnamen habe.
Ja, ich kann denen dann keine Namen geben, nicht? Wenn ich, also es hat seine Grenzen, dann, wenn ich anfangen will, Prozesse zu benennen. Ja, also wenn ich überabzählbar viele verschiedene Prozesse habe und aber nur abzählbar viele Prozessnamen, kann ich offenbar nicht alle Prozesse benennen. Mhm. Nicht? Das unterscheidet es dann. Nicht? Also, okay. Nicht? Also ich habe nur die Namen, die ursprünglich mal zur Verfügung gestellt worden sind, abzählbar viele. Nicht? Und die können halt in einem Prozessteil vorkommen oder nicht. Gut. So.
Das habe ich erfolgreich verhindert.
So, ja. Also, jetzt können wir sagen, was eine Prozessdefinition ist. Bisher haben wir nur erklärt, was Prozesskerne sind. Prozessdefinition ist ein Paar, das besteht also erstens aus so einem K0, also ich sage es nochmal. Ich wähle also eine Teilmenge der Menge von Prozessnamen. Und dieses def ist eine Abbildung, das sagt mir für jeden dieser ausgewählten Prozessnamen, was seine Definition ist. Das heißt, es ist eine Abbildung von K0 auf die Menge der Prozesse über K0. Mit anderen Worten, ich darf auf den rechten Seiten nur solche Prozessnamen verwenden, die ich hier auch definiere. Also jetzt mal noch als Beispiel. Wenn ich mal eine Prozessdefinition baue, die jetzt nur meine Kaffeemaschine definiert, dann könnte die also zum Beispiel aus Prozessnamen C1, CM und CM1 bestehen, so wie wir uns das daneben ausgedacht haben. Und ich kann dann schreiben, def von CM ist gleich coin.cm1. Ne? Damit habe ich dann nur Prozessnamen verwendet, die hier auch in dem K0 auftauchen. Also hier rechts verwende ich genau CM1. Und ich muss also außerdem noch eine Definition für CM1 angeben. Die ist dann coffee.cm. Nicht wiederum, ich verwende nur solche Prozessnamen hier rechts, die ich auch definiere, sprich wieder in dem K0 vorkommen. So.
Könnte das auch eine Abbildung auf dem Deadlock sein?
Ich könnte hier rechts den Deadlock verwenden, ja.
Okay.
Also das ist kein Problem. Das ist nicht so nicht immer richtig sinnvoll, weil der Deadlock hat ja schon einen Namen, aber ich könnte es noch. Okay, ja, ich will das hier jetzt nicht immer schreiben, nicht? Und habe es ja auch bisher nicht getan. Und führe jetzt also alternative Schreibweisen ein. Also ich schreibe sowas wie K gleich P oder wenn ich ganz klar sein will, K gleich Index def P. Mache ich aber meistens nicht, also außer dass ich wirklich betonen will, dass das eine definierende Gleichung ist. Dafür, dass Step von K gleich P ist. So, wir glauben ja jetzt, dass wir verstehen, was diese rekursiven Definitionen bedeuten. Wir haben ja nun genug davon gesehen. Kann sich jemand eine rekursive Definition ausdenken, von der er nicht gleich versteht, was sie soll? Schön spezifiziert, ne?
CM bleibt CM.
Das ist genau die, die ich im Kopf hatte, nicht? Also wenn ich sage, ich nehme mal Brotkleid bleibt Brotkleid und Blockhaut bleibt Blockhaut, ja? Ist es nicht klar zunächst mal, was das heißen soll, nicht? Natürlich ist ein K gleich wie K, was denn sonst, ja? Und wenn hier jetzt was davor gestanden hätte, nicht? Irgendeine Aktion, dann wissen wir, aha, das Ding macht die Aktion und fängt dann wieder von vorne an. Und was ist das hier? Das macht nichts und fängt dann wieder von vorne an. Nichts machen kann man irgendwie nicht, das ist nicht vorgesehen. Nicht? Also die Frage ist also, was das soll. Gut, die formale Semantik, die wir einführen, würde uns sagen, was das tut. Ja, einmal noch als letztes Beispiel, bevor wir zur formalen Semantik kommen. Ja, und zwar habe ich da ja nicht gesagt, dass dieses K0 endlich sein soll. In den Beispielen, die wir bisher gesehen haben sollen, war das immer so. Aber es es gibt sinnvolle Beispiele, in denen das tatsächlich unendlich ist. Man muss sich natürlich dann überlegen, wie man die hinschreibt. Nicht? Das heißt, ja, da wird man dann meistens so ein bisschen Metasyntax verwenden, die also zunächst mal so in der Sprache nicht drin ist. Man kann dann die Sprache dahingehend erweitern, dass man so ein bisschen Metasyntax in die Sprache mit aufnimmt. Ich illustriere mal, was das heißen kann. Was es letztlich bringt, ist, also wenn ich unendlich viele Prozessnamen habe, dann habe ich auch unendlich viele Zustände in dem System, was ich nachher male. Ja, mit anderen Worten, ich habe unbegrenzten Speicher. Zum Beispiel so. Könnte auf die Idee kommen, einen Zähler zu definieren, der beliebig weit zählen kann. Klingt erstmal nicht beeindruckend als unendlicher Speicher, nicht? Aber wenn ich eine natürliche Zahl speichern will, von der ich vorher nicht sage, wie groß sie wird, ja, dann brauche ich dafür ganz viel Speicher. Also, der hat einmal den Zustand 0, das nenne ich also Counter 0. Ich stelle mir mal vor, dass ich also nicht unter 0 dekrementieren will, also kann ich von da aus nur inkrementieren. Dann kommt raus Counter 1, sehr richtig. Ne? Also wenn ich mich implementiert habe, ist dann Zustand 1. Und ja, und so weiter und so fort. Ne? Gut, das können wir jetzt hier noch ein bisschen liberaler vielleicht schreiben, wenn wir nicht nur raufzählen wollen. Also wenn ich einen Counter mit nicht verschwindendem Index habe, Counter n plus 1. Dann kann ich den inkrementieren zum Beispiel. Und dann bei Counter n plus 2. Ja, immer großzügig, ich darf auch wieder runterzählen, dekrementieren. Und dann komme ich zurück zu Counter n. Nicht? Damit hätte ich also eine Maschine, die ich zum Beispiel, indem ich von außen da, also Ink quer und Deck quer reinfüttere, die ich dann rauf und runter zählen kann. Ich verwende da eben jetzt zweierlei Dinge. Also erstens schreibe ich natürliche Zahlen in den Index und schreibe also jetzt hier in einer einzigen Zeile eine Definition für viele natürliche Zahlen. Jetzt ist nicht erstens, das ist das Einzige, was ich mache. Ja, also ich unterstelle, dass ich irgendwie so eine Parametrisierung habe. Die habe ich natürlich hier in Wirklichkeit nur auf der Meta-Ebene. Ja, also das, was ich hier in zwei Zeilen geschrieben habe, sind in Wirklichkeit unendlich viele Gleichungen. Das ist also eine Meta-Beschreibung von einem letztlich unendlichen Gleichungssystem. Nicht, aber ich kann natürlich ohne weiteres auf die Idee kommen, ohne da viel syntaktisch zu machen, einfach das hier als Teil der Syntax zu erklären. Also nochmal sorgfältig sagen, wie ich das in die abstraktere Syntax abbilde, die wir jetzt hier verwenden. Gut. So, ja, jetzt wollen wir also die formale Semantik definieren von solchen Prozessen und Prozessdefinitionen in CCS. Ja, was heißt überhaupt Semantik? Was ist das für ein Begriff? Also rein philosophisch ist also Semantik die Lehre von der Bedeutung. Gut. Also wir wollen wissen, was so ein Prozessausdruck bedeutet. Nun ist Bedeutung irgendwie so ein schwer zu fassender Begriff, nicht? Also was unterscheidet jetzt das, was ich gleich hier an Erklärungen anschreibe, im Sinne von seiner Bedeutungshaltigkeit von dem, was ich von vornherein hingeschrieben habe? Wenn jetzt jemand von außen hier zuguckt, der jetzt also vielleicht nicht Mathe, Physik oder Informatik studiert, der wird sehen, dass ich also irgendwelchen vollständig unverständlichen Kram anschreibe und anschließend zu seiner Erklärung ansetze, indem ich anderen vollständig unverständlichen Kram anschreibe. Und das ist aber, wenn man sich, also je nachdem, auf welchem philosophischen Standpunkt man jetzt steht, ja, das ist letztlich tatsächlich das, was passiert. Ja, Also wenn man hinreichend abstrakt das sieht, ist also eine Semantik schlicht und einfach eine Übersetzung von einem Formalismus in den nächsten Formalismus. Und was wir in diesem Falle tun, ist, wir nehmen uns vor, eine bestimmte Art von Graphen, die wir als ein Modell nebenläufiger Systeme ansehen, und übersetzen jetzt also CCS-Terme in solche Graphen. Das ist die Semantik. Dann sitzt man natürlich im Zweifel vor diesen Graphen und zuckt mit der Schulter und sagt, ja, nichts, nicht? Aber naja, man geht eben davon aus, dass da Verständnis durch entsteht, und dieses Verständnis entsteht unter anderem dadurch, dass eben die Graphen eine, sagen wir mal, einfacher zu handhabende Struktur sind als die Prozessterme, also insbesondere sie hinreichend abstrahieren, sodass ich hinterher mit diesen Graphen hantieren kann und da mein Verständnis drauf aufbauen kann, zum Beispiel, wann also Prozesse ununterscheidbar sind. Das kann man dann nachher alles auf Ebene dieser Graphen definieren. So, jetzt zur Bedeutung. Ja gut, wir müssen also erstmal jetzt sagen, wenn wir eine Semantik jetzt einführen, müssen wir praktisch sagen, ja, Übersetzung wohin? Wir müssen also den Formalismus definieren, wo wir hinwollen. Das kommt jetzt. Formalismus, wo wir hinwollen, ist der Label Transition Systems oder eben beschrifteten Transitionssystemen. Ich werde keins von beiden sagen, sondern meistens nur die Abkürzung verwenden, APS. Ja, Beispiele von APS. Ja, die sollten jetzt keinen mehr so richtig überraschen. Ja, also malen wir mal eins hin. Das ist ein LTS, sollte einem irgendwie bekannt vorkommen. Das Einzige, was also fehlt, ist, dass hier noch Namen an diesen Knoten dran stehen. Ich male die Knoten einfach so als Punkte. Ich und zur Unterscheidung. Deswegen dieses hier, das ist auch ein LTS. Gut, und wir erkennen das wieder, nicht? Das auf der linken Seite, das ist also eine sehr merkwürdige Maschine, die mir eine Münze abknöpft und sich anschließend entscheidet, ob sie mir Tee oder Kaffee dafür gibt. Und das hier ist eine, naja, vergleichbare Maschine, die die Merkwürdigkeit an einer leicht anderen Stelle sitzen hat, die sich also erst entscheidet. In dem Moment, wo die Münze eingeworfen wird, also die sich in dem Moment, wo die Münze eingeworfen wird, bereits entscheidet, ob sie in eine Kaffeemaschine oder eine Teemaschine verwandelt. Egal, nicht? Also so sehen die Dinge aus. Das zur Einleitung der formalen Definition. Ein LTS. Typischer Name T. Die Transitionssystem. Ist, ja, wie die meisten Dinge, die man immer so vor sich hin definiert, ist es ein Tupel aus verschiedenen Zutaten. In diesem Falle drei, wir nennen sie Q und Act und dann eine Familie von Pfeilen. Eins für jede Aktion, einer für jede Aktion. So, also ein LTS T von dieser Form besteht aus so, jetzt kommt eine Liste, in der wir also erklären, was diese einzelnen Dinge da alle sollen. Das Q, die erste Komponente, ist einfach nur eine Menge, deren Struktur uns nicht weiter interessiert. Die Elemente von Q, die nennen wir Zustände. Das ist also nicht etwa eine Spezifikation, die mir jetzt einschränkt, was Q alles sein darf, sondern umgekehrt. Q kann irgendwas sein und was auch immer in Q ist, nenne ich einen Zustand. Oder auch einen Prozess. Dann ist das zweite, das Act, das ist auch eine Menge. Der Elemente nenne ich Aktionen. Oder auch Label. Na gut, also ich nenne sie auf Deutsch dann Label. So, und das Letzte, das hier ist Schreibweise für Familien. Ja? Also ich schreibe runde Klammer und hinter die runde Klammer unten einen Index, ja? Der mir sagt, wo ein hier innerhalb der Klammern vorkommendes Symbol, in diesem Fall das Alpha, herstammt. Ja? Das hier sagt mir also für jedes Alpha aus Act ein Pfeil Alpha. So, und diese Relation Pfeil Alpha, das ist eine binäre Relation auf Q. Das Ganze für jedes Alpha aus Act. Dieses Tier hier, also dieses Pfeil Alpha, das heißt die Zustandsübergangsrelation. Ja, das sagt mir also, von wo nach wo sich das System unter Aktion Alpha entwickelt. So, das war schon die gesamte Definition, nicht? Also mit anderen Worten, ja, ein LTS ist sowas, wie ich da oben hingemalt habe. Ja, also ich kann ein paar Knoten hinmalen, das ist so eine Menge Q. Ich kann Pfeile dazwischen malen, das sind diese Relationen Pfeil Alpha. Also nochmal das Beispiel. Wenn ich jetzt also doch mal, ja, machen wir es mal einfacher. So, das hier ist also eine besonders schlecht designte Maschine, die, wenn ich eine Münze reinwerfe, entweder fehlfunktioniert und stecken bleibt oder mir T gibt. Durchaus, T ist es jetzt nicht. Dann ist das also übersetzt in diese formale Notation. Ja. Hier steht das in der ersten Komponente aus der Menge 1, 2, 3, das sind die Zustände. dann in der zweiten Menge aus Coin, T und dann dieser indizierten Familie da, nicht? Also von Übergangsrelationen einmal Alpha Coin und einmal Pfeil Coin und Pfeil T mit ja, Pfeil Coin ist jetzt also eine Relation, nicht? Das besteht aus zwei Paaren, nämlich 1, 2 und 1, 3. Und Pfeil T besteht nur aus einem Paar, nämlich 3.
Wir haben jetzt die Menge der wieder Act genannt. Es ist aber nicht notwendigerweise die gleiche
Menge. Es ist nicht notwendigerweise die gleiche Menge. In der Übersetzung wird es aber nachher diese Menge Act sein. Insofern nennen wir sie vorsichtshalber gleich mal gleich, wenn wir nachher nicht wussten. Aber hier im Prinzip nein. Also hier ist über diese Menge Act nichts weiter gesagt. Also insbesondere muss sie kein Tau enthalten. Sie muss keine Namen und Co-Namen enthalten oder sowas. Das ist eine völlig unstrukturierte Menge. So. Ja, nicht, das ist eben der Witz an so einer Abstraktion, dass sie abstrahiert. Also technische Einzelheiten verschwinden zum Teil. Zum Beispiel eben, dass die Geschichte mit dem Namen und Co-Namen, die werden Einfluss auf die Übersetzung haben, aber die werden dann nach der Übersetzung verschwunden werden. So, Notation. Erstens könnte ich einen Übergang haben von S nach T und das schreibe ich dann S Phi Alpha T. Statt dieser etwas unlesbaren Schreibweise, dass also das Paar S, T ein Element von Phi Alpha sei. Ich kann das, was rechts vom Pfeil steht, auch weglassen. Und das soll einfach nur heißen, es gibt ein T, sodass S einen Alpha-Übergang nach T macht. Ja? Das heißt also, das hier heißt, von S aus geht es mit Alpha irgendwie weiter. Das kann ich auch durchstreichen, damit meine ich dann natürlich das Gegenteil. Ja? Also nicht S bei Alpha. Dann kann ich die Beschriftung weglassen. Das hat nichts mit irgendeiner Silent Action zu tun oder sowas, sondern das heißt, mir ist der Label egal. Das heißt, dass S also einen Übergang macht nach T unter irgendeiner Aktion. Dann kann ich an die Pfeile auch Worte ranschreiben. Also einmal das leere Wort, nicht? Epsilon ist in aller Welt anerkannte Buchstabe für das leere Wort. Nicht? Außer in dem Teil der Welt, wo man ineinander schreibt. So, also mit dem leeren Wort, nicht, mache ich also einen Übergang von S nach S. Ja? Also ich stecke praktisch keine Aktion rein, bleibe also auf der Stelle. So, und wenn ich das dann für beliebige Worte haben will, dann ist also der induktive Schritt, dass ich sage, was passiert, wenn ich ein Wort reinstecke, was nicht leer ist, also mit einem Buchstaben anfängt, A aus Act, ne? Und ein Wort, in diesem Fall natürlich ein Wort von Aktionen, Also wie aus Stern. Ne? Stern ist immer eine Menge der Strings über einem Alphabet. Das ist, ja, genau. Ist klar, was das ist, ja?
Wahrscheinlich schon einfach, womit man es benennt, dann, oder?
Nee, also wenn ich allgemein. Das ist sowas eher Informatisches, ja, also wenn ich irgendeine Menge A habe, ein Alphabet, also nenne ich nur so, ja, das kann sonst was enthalten, dann ist A Stern der Durchschnitt aller Mengen B, die erstens den leeren String enthalten und zweitens wann immer ich einen Buchstaben aus dem Alphabet habe, A, und ein Element von B, das ich mir vorstelle als die Menge der Worte über diesem Alphabet, dann ist das, was ich kriege, wenn ich einfach A, B nebeneinander schreibe, wieder in B. Ja, also mit anderen Worten, A Stern ist die kleinste Menge, die erstens den leeren String enthält und die zweitens abgeschlossen ist und dann nochmal einen Buchstaben aus A vorne dran schreibt. Und das ist dann einfach die Menge der Zahlen, die ich kürzer schreibe. Also das ist die Menge aller Worte der Form A1 bis AN, wobei also N eine Zahl größer gleich 0 ist, also insbesondere kann das dem leer sein, wenn N gleich 0 ist, und die Buchstaben A1 bis AN, die stammen alle aus A. A Stern ist die Menge der Worte über dem Alphabet A.
Aber geht das immer? Also kann man abgeschlossen sein unter dieser ein Buchstaben-Anhängen-Relation? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal unser normales Alphabet nehme, kann ich ja beliebig viele Buchstaben nach vorne dranhängen.
Ja, und man erhält immer neue Worte. Also ich meine, das verlangt keiner, dass das sinnhaltige Worte sind. Ja, also ich meine,
das heißt, im Prinzip ist das dann abgeschlossen im Sinne von, es ist zwar überabzählbar viele, aber man kann sie alle angeben.
Nein. Also solange mein Alphabet Ratterklick abzählbar ist, also meistens sind Alphabete ja sogar endlich, aber abzählbar reicht, sind ist also die Menge der Worte, die ich über diesem Alphabet bilden kann, selber wieder abzählbar. Woran sehe ich das? Und wenn die Menge der Buchstaben selbst abzählbar ist, dann kann ich sie sortieren. Ja? Dann habe ich also praktisch eine Alphabetreihenfolge. Mhm. Wenn ich eine Alphabetreihenfolge habe, dann kann ich also endliche Worte in lexikalische Reihenfolge bringen. Und damit habe ich eine Abzählung der Menge aller Worte.
Aber es sind trotzdem unendlich viele, oder?
Ja, abzählbar und unendlich viele.
Ja, okay. Ja.
Also mein Wörterbuch ist unendlich, aber es ist abzählbar, deswegen, weil ich es praktisch sortieren kann.
Okay.
Gut, also das ist jetzt hier diese Notation. Nicht? Also ich habe hier, nicht? Also das hier ist eben, um anzudeuten, dass ich wie Induktion über Worte funktioniert. Ja, Induktion über Worte hat einen Induktionsanfang, das ist das leere Wort, und es hat einen Induktionsschritt, nämlich Buchstaben vorne an Wort an. Nicht? Das entspricht dem Schritt von n nach n plus 1 in der klassischen Induktion. So, nicht? Also hier ist der induktive Fall fürs leere Wort. Jetzt kommt hier der für ein zusammengesetztes Wort aus einem Buchstaben und einem Restwort. So, und ich sage, es geht also mit, achso, ich sollte das Alpha schreiben, nicht A. So. Geht also mit Alpha W nach T, genau dann, wenn. So, jetzt habe ich hier zu viel Platz verbraucht. Ich kann das so lassen, ich muss das weiter nach rechts rücken. So, wenn ein S' existiert, ein Zwischenzustand, sodass S mit Alpha nach S' geht, und S' mit W nach T. Beispiel. Da oben, nicht in unserem Bild. Schreibe ich es ein bisschen anders, ja, weil ich jetzt nicht Pointy Coin nebeneinander schreiben kann ohne Trennzeichen. Das sind jetzt nur mal Buchstaben, die lange Namen haben und selber aus Buchstaben bestehen. Deswegen schreibe ich es als Tupel. Nicht? Genauso kann ich also A-Stern ansehen als die Menge aller Tupel beliebiger Länge. So, nicht? Also mit Pointy Coin komme ich also von 1 nach 2. Nicht? Denn ich kann erst mit Coin nach 3, dann mit T wieder nach 1 und dann mit Coin nach 2. So. Und letztens dann gibt es jetzt noch diese Schreibweise hier, dass ich also S, ja, dies S in beliebig vielen Schritten irgendwie gelabelt nach T sich entwickeln kann. Das kann ich jetzt auf zwei Arten verstehen. Ja? Also ich kann einmal mir angucken, aha, wir haben Pfeil ja schon definiert. Und in dem Sinne ist diese Notation eigentlich schon fertig definiert, ja, wenn der Stern ist auch auf Relationen anwendbar, bedeutet da ja, Ketten von Relationsanwendungen, ja, also eine Kette von Pfeilschritten der Länge 0 oder aufwärts, endlich viele jeweils. Mit anderen Worten, das ist der transitiv-reflexive Abschluss von Pfeil. Ist aber klar, was das ist? Also allgemein, wenn R dann das Kreuz X ist, dann definiere ich R Stern als die Menge aller Paare XY und das gilt, es existiert eine Zahl in größer gleich 0 und so eine Kette von Elementen beginnt bei X. Die eben in lauter R-Schritten bis zu xn geht, das gerade der Funktion ist. So, nicht? Also es ist klar, dass ich alle diese Paare x, y dazu nehmen muss, wenn ich R transitiv machen will. Nicht? Denn wenn R transitiv wäre, würden die ja schon in Relation stehen. Und es ist auch klar, dass dieses R-Stern selbst dann transitiv ist. Warum? Weil wenn ich zwei solche endlichen Ketten hintereinander hänge, kriege ich natürlich wieder so eine Kette halt entsprechend Länge. So, nicht? Das ist also der transitiv-reflexive Abschluss von R, mit anderen Worten, die kleinste reflexive transitive Relation, die R enthält. So, die können wir jetzt hier aber auch noch anders definieren, nämlich natürlich äquivalent. Das hier kann man leicht sehen, ist äquivalent zu. Es existiert so ein Wort aus dem Stern. SWT. Das Pfeil-WT. So, ja, das war jetzt fürchterlich viel Notation. Jetzt kommt als nächstes was, was ich nicht mehr schaffe, nämlich die tatsächliche. Achso, ja, jetzt kommt noch mehr Begrifflichkeit und dann kommt das, was ich nicht mehr schaffe. Die Frage ist jetzt gegeben, so ein LTS, was ist ein Prozess, ein einzelner individueller Prozess? Nun, ein LTS, sagt mir, wie verhält sich ein Prozess, ein Haufen Prozesse im Allgemeinen. Und wenn ich jetzt einen individuellen Prozess mir rausgreifen will, ist das schlicht und einfach ein Punkt in einem solchen LTS, mit anderen Worten ein punktiertes LTS. Sprich ein paar T, S, wobei das S einfach ein rausgegriffener Zustand aus dem Punkt ist. So, nicht? Und mit anderen Worten, die Semantik eines Prozessterms wird dann ein punktiertes LTS sein, also zum Beispiel die Semantik von Coffee Machine im ursprünglichen Zustand wird da oben der linke Punkt in dem linken LTS sein. So. Und so, wenn wir ein punktiertes LTS haben, dann können wir sagen, welche Zustände erreichbar sind. Könnte ja sein, dass ich also hier noch so einen Auszustand habe, ja? Und ich kann die Maschine anschalten und bin dann hier. So, wenn jetzt aber das hier die Semantik von CM ist, nun die Maschine hat keinen Ausknopf. Ja? Also wenn ich hier bin, komme ich nie wieder dahin zurück. Das heißt, für Zwecke der Semantik eines Prozessterms, der diesen Punkt hier bezeichnet, ist der da egal, auch wenn die Maschine einen Anknopf hat. Das heißt, wir sind interessiert an solchen Zuständen, die wir erreichen können. Ja, das ist genau unser Schwerpunkt, also diejenigen, die wir also mit einer irgendwie gearteten Sequenz von Aktionen von unserem Anfangsterm erreichen können. Gut, wenn wir nachher so eine Prozessdefinition haben, die also aus mehreren Prozessen besteht, ja, die womöglich gar nichts miteinander zu tun haben, dann werden wir all das als erreichbar ansehen, was man durch einen Prozess nachweisen kann. So, ja, das ist jetzt Einführung in, also rein definitorisch, ja, also das haben wir nur für uns hin definiert. In das Thema Label Transition Systems, das, was ich eigentlich heute noch vorgehabt hatte, die tatsächliche Semantik von CCS über solchen Label Transition Systems war offenbar nicht realistisch. Die Grundregel 5 Seiten Notizen gleich eine Vorlesung klappt nicht immer. Das machen wir also nächsten Donnerstag. Ich werde trotzdem nächsten Donnerstag schon einen Zettel rausgeben, der sich ja mit dieser Semantik befasst. Sie kriegen es dann ja am Donnerstag zu hören, wie das funktioniert. Ja, zu einer Frage. Alles klar.